Liebe Brüder und Schwestern, wir hören nun den 11. Vortrag in der Auslegung des 1. Korintherbriefes unter dem Thema Gib dem Schwachen keinen Anstoß. 1. Korinther 8. Bevor ich das lese, einige Fragen an uns, damit ihr wisst, worum es hier geht. Darf ein Christ rauchen? Darf ein Christ Alkohol trinken? Darf ein Christ Schmuck tragen? Darf ein Christ moderne Kleidung tragen? Darf ein Christ tanzen? Darf ein Christ Fernsehen? Darf ein Christ Internet haben? Darf er moderne Musik hören? Darf er moderne Evangelisationsmethoden anwenden? Und so weiter und so fort. Habt ihr diese Fragen schon mal gehört? Hat man das Thema heute nicht gewünscht. Ich weiß, dass es schwierig ist und umstritten. Aber darum geht es letztendlich auch in 1. Korinther 8. Darf ein Christ zu eine Einladung wahrnehmen, wenn dort Fleisch serviert wird, das vom Götzentempel stammt? Und wir hören, was der Apostel Paulus darauf antwortet und dazu schreibt. Er schreibt, was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen? Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Soweit das Wort Gottes. Ihr seht, das ist kein einfaches Thema. Man kann hier nicht einfach schwarz-weiß sagen, das ist erlaubt und das ist verboten. Sondern es geht hier um die Frage der sogenannten Zwischendinge, griechisch Adiaphora, Dinge, die nicht unbedingt heilsnotwendig sind, die aber trotzdem, wenn sie übertreten werden, Schaden verursachen können für einen selber oder auch für den Bruder und die Schwester, die dadurch Anstoß nehmen. Ich behaupte nicht, dass ich heute auf all diese Fragen eine letztgültige Antwort geben kann, aber wir wollen aufgrund 1. Korinther 8 einiges dazu versuchen auszuführen. Zunächst einmal, worum geht es eigentlich beim Götzenopfer, was damals vorhanden war, historisch? Götzenopfer waren Speiseopfer, die im griechischen und auch römischen Umgebung dargebracht wurden. Man ging aus von einem polytheistischen Gottesverständnis, man hatte viele Gottheiten, man hatte aber auch viele Dämonen in seinem religiösen Weltbild, also gute und böse Geister. Und die bösen Geister, die wollen immer wieder immer in den Menschen eindringen, auch durch Nahrungsmittel, hat man geglaubt. Und deshalb hat man die Nahrungsmittel, hat man dafür Opfer gebracht, eben auch Speisopfer. Und diese Opfer wurden dann den guten Göttern, an die man geglaubt hat, im griechisch-heidnischen Pantheon oder römischen Pantheon der Götter, den Priestern gebracht. Ein Drittel wurde als das eigentliche Opfer auf dem Altar verbrannt. Ein weiteres Drittel bekamen die Priester als Bezahlung für ihre Dienstleistung und das restliche Drittel, das verblieb dem, der das Opfer brachte. Nun waren die Opfer so viele, dass die Priester nicht alles verzehren konnten, ihr Drittel. Und deshalb haben sie vieles davon dann auf dem Fleischmarkt verkauft. Und dieses Fleisch war besonders begehrt, weil es ja den Göttern geweiht war und praktisch frei von bösen Geistern. Dieser animistische Aberglaube hatte ja damals geherrscht. Und da hat man dieses Fleisch im Heidentum ganz besonders begehrt und gerade bei Festmahlen serviert, wo man auch vielleicht dann Christen eingeladen hat. Und als die Christen noch keine Christen waren, hatten sie an diesen Mahlen teilgenommen, wo dieses besonders den Göttern geweihte Fleisch serviert wurde. Und man hat ja da besonderen Segen erwartet gehabt. Als sie aber dann zum Glauben kamen, wussten sie, dass das ein heidnischer Aberglaube ist. Und wenn dann Christen gesagt haben, hinter diesem Fleisch, das ist nur Fleisch, verbirgt sich keine Gottheit, das ist nur Aberglaube, dann haben manche so ein starkes Gewissen gehabt, haben gesagt, mir schadet es nichts, für mich ist es einfach Fleisch, was auch Gott hat wachsen lassen, zwar jetzt indirekt, indem die Tiere gefüttert wurden mit Pflanzen, aber dann wurde dieses Fleisch davon geschlachtet, also das Tier geschlachtet und das Fleisch dann zum Verzehr angeboten. Und was da vorher geschehen ist, interessiert uns nicht. Wir essen es mit Danksagung. Steht ja auch in der Bibel. Was mit Danksagung gegessen wird, kann uns nicht schaden. Und andere haben aber gesagt, wir haben früher selber bei solchen Fleischessen teilgenommen, den Göttern geweiht und es ist für uns ein Anstoß, wenn wir jetzt da eingeladen werden und dieses Fleisch, wo wir genau wissen, das kommt aus dem Götzentempel, essen müssen. Und dann, wenn man dann jemand gesehen hat, der sich Christ nannte oder auch Christ war und hat da teilgenommen, dann war das anderen ein Anstoß, die eben ein schwächeres Gewissen haben. So kurz etwas zum historischen Hintergrund dieses Kapitels. Und so schreibt der Apostel, was das Götzenopfer angeht, so wissen wir, ich gehe jetzt Vers für Vers mit uns durch, bevor ich auf die aktuellen Themen eingehe, die noch sich daraus ergeben. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Das heißt, sie wissen, dass es diese heidnischen Götter nichts sind. Dass diese ganzen Tempelhandlungen das Fleisch nicht wirklich verwandeln. Die Götter der Heiden sind nichts. Das lesen wir in Psalm 115, Vers 1 bis 9 zum Beispiel, möchte ich zitieren. Da heißt es, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Treue willen. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich, alle, die auf sie hoffen. Aber Israel hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Es gibt auch viele weitere Stellen der Heiligen Schrift, wo gespottet wird über die Götzen und die sie schnitzen. Das heißt mal bei den Propheten, das eine Teil des Holzes, da schnitzen sie ihre Götzen draus, die sie anbeten und verehren. Und aus der anderen Hälfte des Holzes, das benutzen sie als Brennholz für das Feuer. Ja, wie töricht. Allerdings, aus biblischer Sicht muss man auch sagen, wer sich diesen falschen Göttern öffnet, der öffnet sich im Grunde dämonische Verführung. Denn durch jeden Aberglaube wirkt Satan durch seine Dämonen. Und das war sicherlich auch im Hinterkopf der Gläubigen, die gesagt haben, da ist doch mehr, ja, und wir haben dann doch Angst, dass da, wenn wir wissen, es ist was den Götzen geweiht gewesen, dass wir uns doch verunreinigen mit diesem Fleisch und dass es dämonisch uns beeinflussen kann. Und andere sagen, das ist nur Fleisch. Ja, wer hat jetzt recht? Das ist eine schwierige Frage. Und wir haben, soweit ich das sehe in der Bibel, und das schreibt im Grunde auch Paulus hier, kein klares Gebot. Es gibt allerdings einige Hinweise, wo der Herr Jesus sagt, etwa in Matthäus 7, Vers 15, nicht das, was in den Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern das, was aus dem Herzen kommt und dann auch durch den Mund und durch die bösen Taten hinausströmt. Ja. Streit, Hass, Krieg, Unzucht und all diese Dinge. Und in Apostelgeschichte 10 gibt es eine Stelle, die für jeden Juden vom alten Bund her schockierend war, wo dann der Apostel Petrus eine Erscheinung hat und ihm gesagt wird, er sieht dann lauter solche unreinen Tiere und dann sagt diese göttliche Stimme zu ihm, schlachte und iss. Das ist ein Bild gewesen, aber wohl auch wörtlich dann so gemacht worden, aber ein Bild dafür, dass er auch zu den Heiden gehen sollte. Das Heil ging dann auch von Israel hinaus zu den Heiden. Sie galten nicht mehr als unrein für Gott. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber so sehen wir, dass Gott alles wachsen lässt, sodass wir es auch essen dürfen. Und aber der sich ein Gewissen macht, der dahinter mehr sieht, dämonische Mächte, Verunreinigung sieht, der sollte die Finger davon lassen. Und der nicht so ein enges Gewissen hat, sollte aus Liebe zu dem Bruder und der Schwester, die das enge Gewissen besitzt, aus Rücksicht dann auch Abstand davon halten. Deshalb schreibt der Apostel Paulus im letzten Vers, darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Mit Fleisch ist ja natürlich solches Fleisch gemeint, wo man davon ausgehen muss, dass es Götzen geweiht ist. Ich glaube nicht, dass diese Stelle jetzt für den Vegetarismus allgemein herangezogen werden kann, weil es heißt nämlich nach der Sintflut, dass alle diese, auch die Tiere, den Menschen gegeben sind, dass vorher nicht vor der Sintflut, aber nachher und auch nach dem Sündenfall dann hat sich das verändert. Hier steht aber der entscheidende Satz in 1. Korinther 8, Vers 1. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Das heißt, die Erkenntnis sagt mir, das ist Fleisch. Aber die Liebe sagt mir, mein schwacher Bruder sieht da mehr darin und hat Angst davor und würde sich verunreinigen. Und wenn ich jetzt davon esse, für mich ist es nur Fleisch, ohne Hintergedanken, dann werde ich ihm zum Anstoß. Dann denkt er, er isst es auch und nimmt Schaden an seiner Seele. Und deshalb gilt hier die Liebe. Die Liebe baut auf und Liebe heißt Rücksichtnahme auf die Schwachen. Gib dem Schwachen keinen Anstoß. Und mancher hält sich für stark, aber der hält sich schon für zu stark, sodass er den Glauben gar nicht mehr so ernst nimmt und in der Gefahr steht, zu sündigen. Nicht nur, indem er dem Schwachen einen Anstoß ist, sondern auch, indem er selber dann auch zu weit geht in seiner Freiheitshaltung, die er sich zuschreibt. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. 1. Korinther 13 klingt hier bereits an, das Hohelied der Liebe. Ohne Liebe ist alles nichts, auch die größte Erkenntnis ist dann nichts. Vers 2, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wie soll man nämlich erkennen? Nur in der Liebe wird Gottes Wille richtig erkannt. Nicht in einem abstrakten, logischen, kalten Denken. Die richtige Erkenntnis erringe ich nur, wenn ich das in der Liebe Gottes und in der Liebe zum Nächsten annehme und umsetze. Nicht losgelöst vom Wohl des Nächsten und vom Willen Gottes. Und erkennen heißt ja auch in der Bibel Gemeinschaft haben. Und Gemeinschaft geschieht nur durch Liebe. In der Bibel ist nie ein abstraktes, logisches Erkennen gemeint, sondern immer ein gemeinschaftsbezogenes, liebendes Erkennen. Das ist was ganz anderes. Im Hebräischen schon der Begriff von dem Griechischen von Erkennen hängt immer mit Gemeinschaft zusammen. Und die wahre Erkenntnis, die schenkt nur Gott der Herr, indem wir mit ihm Gemeinschaft haben, in seiner Liebesbeziehung leben. Das macht auch der nächste Vers 3 deutlich. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Seht ihr? Liebe und Erkenntnis gehen Hand in Hand, lässt sich gar nicht trennen. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Der steht in seiner Gemeinschaft. Der handelt so, dass er dem Nächsten keinen unnötigen Anstoß gibt, sondern auch immer fragt bei allen Handlungen, gefalle ich damit Gott? Und ja, diene ich damit auch meinem Nächsten, meinem Bruder, meiner Schwester? Und jetzt kommt das Beispiel mit Götzenopfer ab Vers 4. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Man muss also keine Angst vor diesen Götzen haben. Und allerdings gibt es dämonische Mächte, das sagt die Bibel auch. Aber die Götzen können eben nicht schützen. Deshalb ist dieser ganze Tempelkult in den heidnischen Religionen nichtig. Es ist für die Katz, wie man so schön sagt im Schwäbischen. Man sollte zum einen wahren Gott beten und nicht falschen Göttern Opfer bringen. Und obwohl es solche gibt, schreibt der Apostel weiter, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Gott, der Vater, hat alles geschaffen. Und er hat es geschaffen durch seinen Sohn als den Schöpfungsmittler. Sprüche 8, ja, da kommt auch schon die Weisheit Gottes vor, durch die Gott alles geschaffen hat. Deshalb heißt es so interessant und jedes Wort ist wichtig in der Heiligen Schrift. Alle Dinge kommen vom Vater und wir sind zu ihm, dass wir einmal bei ihm sein dürfen, in seiner Gemeinschaft, 1. Korinther 15. Und alle Dinge sind und wir sind durch ihn, durch Jesus Christus geschaffen. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Das ist es eben. Nicht jeder erkennt das Gleiche wie der andere. Und da gilt es, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Denn einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Die können es nicht trennen, das Fleisch, von dem heidnischen Hintergrund. Ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, aber dass uns deutlich wird, für die ist es eben nicht nur Fleisch, sondern götzengeweihtes Fleisch. Und der andere sagt, für mich ist es nur Fleisch. Also der, der hier das stärkere Gewissen hat, sollte Rücksicht nehmen auf den anderen. Es wird nochmal bekräftigt in Vers 8, Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Denn, ich ergänze, was der Herr Jesus selber gesagt hat, nicht was in den durch den Mund hineingeht, in den Magen verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Herzen herauskommt. Deshalb wird Speise uns nicht vor Gottes Gericht bringen, sondern die Sünde aus dem menschlichen Herzen kommend. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten, essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Das ist also nicht heilsentscheidend, was wir hier essen im neuen Bund. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Anstoß heißt Skandalon, Ärgernis, Fallstrick, wodurch sie zu Fall kommen. Weil sie meinen dann auch, es ist alles möglich und dann denken sie, und dann fallen sie vom Glauben ab. Für sie ist das eine Übertretung dann von Gottes Willen. Und dann kommt das Beispiel nochmal ganz konkret. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen. Und so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Weil der denkt dann so, der ist Christ und geht in den Tempel und isst das Götzenopfer. Und für den, der dann da zuschaut, für den ist es Götzenopfer und er sagt, dann kann ich es auch essen. Also ist doch was dran an den Götzen und geht zugrunde, weil er es anders sieht. Er verliert dadurch den Glauben, er wird irre am Glauben, wenn er sieht, dass ein Christ dann sowas tut. Und deshalb haben wir eine Verantwortung, auch als Vorbilder, anderen nicht unnötig zum Anstoß zu werden. So wird der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Ja, das wollen wir sehr ernst nehmen. Und der Apostel folgert, wie schon gesagt, dass er, wenn es so ist, dann lieber kein Fleisch isst, um keinen Anstoß zu geben. Ja, und wie ist es jetzt mit den Themen, die ich am Anfang angesprochen habe? Ich weiß, ich will mich jetzt nicht hier in die Nesseln setzen. Das sind heikle Themen, wir können auch gerne nachher noch drüber reden. Und es ist klar, es sind Dinge, sogenannte Zwischendinge, über die es in der Bibel, sage ich mal, kein absolutes Gebot gibt. Wo gibt es klare absolute Gebote über welche Fragen zum Beispiel in der Bibel? Du sollst Gott allein verehren. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst seinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst den Ruhetag heiligen. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen. Du sollst, das nächste Gebot, kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, und du sollst nicht begehren. Alles, was dann aufgezählt wird. Die 10 Gebote, das ist ganz klar. Da gibt es nichts zu rütteln. Es gibt auch viele weitere Hinweise und Anordnungen in der Bibel. Aber dann gibt es manche Dinge, die werden eben in Gemeinden, zwischen Christen, sicherlich auch hier zwischen uns, sehr unterschiedlich gesehen und diskutiert. Und ich möchte einfach mal in aller Schwachheit dazu was sagen. Also die sogenannten Zwischendinge. Allerdings denken manche, es sind doch keine Zwischendinge. Es sind doch Dinge, die ein Christ nicht tun sollte. Weil es für den einen ist es Sünde, für den anderen nicht. Und das ist das Problem. Wie ist es zum Beispiel mit dem Rauchen und mit Alkohol? Es ist sehr interessant, wenn man nach Norddeutschland kommt, ist das Rauchen in Gemeinden sehr verbreitet. Hier in Süddeutschland eher verpönt. Dagegen ist in Norddeutschland das Alkoholtrinken sehr verpönt und hier sehr verbreitet, wo es sehr viele Weinberge gibt. Oder sage ich jetzt was Falsches? Ja, geht mal in eine pietistische Gemeinde und sagt, dass Alkohol Sünde ist, dann werdet ihr da nicht lange sein. Also, das sieht man allein schon, wie die Problematik ist. Was jetzt Alkohol angeht, ist natürlich klar, der Herr Jesus selber war auch bei einer Hochzeit, hat sogar Wasser in Wein verwandelt. Beim Abendmahl wird Wein verwendet. Warum ist das trotzdem dann eine Gefahr mit dem Alkohol? Ich sage manchmal, es liegt nur an einem Buchstaben, der in der Schweiz sogar gleich geschrieben wird. Dieses SZ oder SS in dem Wort Maßen. In Maßen oder in Massen, das ist schon mal ein springender Punkt. Aber es gibt viele Menschen, die können das Maß nicht halten. Die halten das Maß, aber ein anderes Maß. Aber können das Maß nicht einhalten. Versteht ihr? Und da sind viele gefährdet. Und wenn wir zum Beispiel wissen, dass Menschen alkoholgefährdet sind, dann sollten wir aus Rücksicht dann lieber auf den Alkohol verzichten und auch nichts hinstellen, selbst wenn bei uns zu Hause etwas sein sollte. Was mich persönlich betrifft, bevor ich gläubig war, habe ich ja immer schon sehr gesund versucht zu leben und habe aus Überzeugung auf jedes Genussgift und Genussmittel dieser Art verzichtet und auch nie geraucht oder Alkohol getrunken. Ich brauche das auch heute nicht, bekenne ich für mich persönlich. Aber ich verurteile auch niemanden, der sagt, dass er das in Maßen, so als Medizin, trinkt. Übrigens, als Medizin trinke ich es manchmal auch, wenn eine Darmgrippe im Anzug ist. Kann es tatsächlich auch Medizin sein? Es wird auch empfohlen an den Timotheus, er soll für seinen Magen ein wenig Wein trinken, keine flaschenweise, sondern ein wenig. Ja, und da muss man auch wieder Maß und Massen und in Maßen unterscheiden. Also da sieht man schon, wie schwierig das ist. Ja? Für den einen ist ein Gläschen schon zu viel, für den anderen eine Flasche noch zu wenig. Flasche halte ich auf jeden Fall für zu viel, von dem abgesehen. Aber man muss auch darum Weisheit bitten, dass man nicht unmäßig wird und auch sich nicht berauscht. Denn es sind aus dem Rausch schon die schlimmsten Sünden erwachsen. Es sind Ehen zerstört worden, Menschen arbeitslos geworden und so weiter. Ich habe gerade heute wieder ein Traktat gefunden im Kurpark in Bad Teinach. Immer rechtzeitig das Richtige. Schenkt mir der Herr. Ich mache viele solche Erfahrungen im Glauben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Der aufregendste Film, den Sie je gesehen haben, möchte ich euch mal vorlesen. Nachdem er so fest geschlafen hatte, öffnete er mühsam die Augen und blickte erstaunt um sich. Wo befand er sich nur? Er konnte sich nicht erklären, wie er überhaupt hierher gekommen war. Mit einem Ruck richtete sich René auf und setzte sich auf den Rand der Pritsche, die ihm als Nachtlager gedient hatte. Den brummenden Schädel in die Hände gestützt, suchte er seine Gedanken zu sammeln. Dass er sich am vergangenen Abend in lustiger Gesellschaft befunden hatte, daran konnte sich René noch erinnern. Ebenso, dass er mit seinen Freunden von einer Kneipe zur anderen gezogen war. Dann war es ihm so, als ob es in einem Lokal einen Wortwechsel mit anderen Gästen gegeben hätte, der schließlich in Handgreiflichkeiten ausartete. Alles andere war in grauen, undurchdringlichen Nebel versunken. Allerdings war es nicht schwer, den Schluss der Geschichte zu erraten. Die Polizei musste eingreifen und hatte die Teilnehmer an dem nächtlichen Krawall, also auch ihn, in sicheren Gewahrsam gebracht. Während er so in Gedanken versunken war, hörte er draußen auf dem Korridor Schritte und das Rasseln eines Schlüsselbundes. Die Zellentür wurde geöffnet und ein Beamter trat ein. »Na, ausgeschlafen?«, fragte er. »Dann kommen Sie mit.« René wurde durch einen langen Gang mit teilweise vergitterten Fenstern ins Zimmer des Kommissars geführt. Nachdem er einige Fragen bezüglich seiner Personalien und der Vorgänge in der vergangenen Nacht beantwortet hatte, forderte ihn der Kommissar auf, Platz zu nehmen. Ein Beamter verdunkelte den Raum und bediente einen Apparat. René verfolgte überrascht die Vorbereitungen. Was sollte das nur bedeuten? Schon liefen die ersten Bilder über die weiß getünchte Wand. René riss die Augen auf. Also ein Film lief da jetzt, ja? René riss die Augen auf. Das war ja er selbst. Und zwar anscheinend in dem Augenblick, als ihn die Polizei auf die Wachstube gebracht hatte. Er sah sich selbst von einer Wand zur anderen torkeln und wie die Beamten auf ihn einredeten. Da er anscheinend die Fragen infolge seiner Trunkenheit nicht beantworten konnte, fasste ihn der Beamte, der ihn eingeliefert hatte, am Arm, um ihn in die Arrestzelle zu bringen. Da sah er auf der Wand, auf der Leinwand, wie er sich zur Wehr setzte, obwohl er kaum auf den Füßen stehen konnte, und wie er zu toben und um sich zu schlagen begann. Schließlich griff ein zweiter Beamter zu, und die beiden schleppten ihn hinaus, während er mit Händen und Füßen um sich schlug. Welch ein widerliches Schauspiel. René saß blass und wie versteinert auf dem Stuhl. Dieses Wesen, das sich da so ganz menschenunwürdig gebärdete, das war er selbst gewesen. Er schlug die Hände vors Gesicht und es schüttelte ihn vor Abscheu. Als er nach Verbüßung einer kurzen Arreststrafe wieder freikam, erwies es sich, dass die Lektion auf der Polizeiwache ihre Wirkung nicht verfehlt hatte. Vor Jahren nämlich hatte der damalige Polizeipräsident von Paris, wo sich unsere Begebenheit abspielte, die Idee, von allen Betrunkenen, die festgenommen wurden, einen Film drehen zu lassen, der dann den Leuten, sobald sie nüchtern geworden waren, vorgeführt wurde. Der Erfolg war durchschlagend. Die Betroffenen waren so entsetzt über ihr Verhalten in berauschtem Zustand, dass viele von ihnen dadurch kuriert waren. Gar keine so schlechte Idee. Ja. Man sieht also, wie sich das auswirkt. Das ist auch in den Sprüchen beschrieben. Man torkelt dann wie ein Schiff. Man hat keine Kontrolle mehr und es kommen wüste Dinge zutage. Also deshalb ist Alkohol auch ein gutes Beispiel, so ähnlich wie das Götzenopfer, wo es andere zu Fall bringt. Dort sollte man lieber sich zurückhalten oder darauf verzichten. Das machen zum Beispiel die Mitarbeiter des Blauen Kreuzes, ja, die ja unter Alkoholabhängigen arbeiten. Wie ist es mit dem Rauchen oder überhaupt mit Rauschmitteln? Nun, manche sagen, das sei auch jedem seine Entscheidung, ist es letztendlich auch, ist ganz klar, man kann, denke ich, trotzdem Christ sein, aber es gibt Hinweise in der Bibel, dass es nicht gut ist, weil es steht nämlich an einer Stelle auch im 1. Korintherbrief, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja. Und wir haben auch eine Verantwortung, dass wir unseren Leib nicht schädigen, sei es durch Rauchen oder auch zu viel Alkohol oder irgendwelche Drogen oder Genussmittel. Das lässt sich generell dazu sagen. Insofern ist es auch zu Recht in vielen Kreisen verpönt. Andere fragen, wie ist es mit Schmuck und Kleidung? Ja, es heißt ja an einer Stelle im Neuen Testament, dass der Schmuck inwendig sein soll, des Herzens, und nicht auswendig. Ihr wisst, ich glaube, im Petrusbrief steht es. Ich habe jetzt nicht alle Stellen aufgeschrieben. Sehr schöne Beschreibung einer Frau, die dem Herrn hingegeben dient. Und die strahlt von ihrem inneren Wesen wie ein Edelstein, ein Diamant. Sie braucht nicht sich äußerlich großartig schmücken. Oft ist es so, ich will jetzt kein Gesetz machen, dass die Menschen, die sich äußerlich so aufputzen müssen, dass da innerlich nicht so viel da ist. Ja. Und die innerlich strahlen, das sieht man auch durch die Augen, die haben es gar nicht nötig, noch so viel draufzusetzen, Make-up oder was auch immer. Aber viele nehmen Anstoß, wenn zum Beispiel jemand zu arg aufgetakelt in eine Gemeinde kommt. Das stößt dann manche Christen ab und deshalb sollte man sich da auch zurückhalten, ist mein Rat. Ja, muss ja nicht sein. Und wie ist es mit der Kleidung? Ich denke, wir sind uns hoffentlich alle einig, dass Kleidung anständig sein sollte, gerade im Gottesdienst. Und dass man zum Beispiel jetzt nicht mit Shorts als Mann in den Gottesdienst geht und die Frau auch keine zu kurzen Röcke tragen sollte und solche Dinge, weil das lenkt dann die Gedanken sehr schnell ab. Das ist ganz klar, man hat auch eine Verantwortung für das andere Geschlecht, um das einmal so praktisch zu sagen. Das ist wirklich ein Anstoß, ich denke, in fast jeder Gemeinde. Selbst noch in der Volkskirche ist es wohl weithin verpönt, in zu auffälliger Kleidung in die Kirche zu kommen. In Israel zum Beispiel oder in anderen Ländern ist es verboten, heilige Stätten zu betreten, wenn man zu leicht bekleidet ist. Da stehen außen extra Schilder, ja, auch in orthodoxen und katholischen Kirchen dort und so weiter, wo das verpönt ist. Außerdem, so bin ich der Ansicht, sollten Mann und Frau klar voneinander zu unterscheiden sein durch ihre Kleidung. Das ist einfach mal generell gesagt dazu. Einzelheiten möchte ich jetzt da nicht gehen, können wir gerne noch drüber reden. Wie ist es mit dem Tanzen? Ja, es gibt jetzt auch zunehmend christliche Tanzfreizeiten in manchen Werken. Und andere Christen sagen, dass das nichts mit dem Glauben zu tun hat. Nun, ich habe mal eine kleine Abhandlung darüber geschrieben. Es gibt natürlich in den Psalmen Reigentänze, also so eine Art Volkstänze, Polonaise, die gewisse Freude ausdrücken. Es gibt allerdings auch Paartänze, die finden sich meines Wissens in der Bibel nicht. Weil die Paartänze, wo man also eng aneinander sich schmiegt, vor allem beim Tango, natürlich auch sexuelle Gefühle sehr stark auslösen. Und in der Regel sind ja die Tanzpartner auch oft oder oftmals nicht verheiratet. Und man erweckt dann sexuelle Gefühle und das lässt sich mit dem Geistlichen im Gottesdienst nicht vereinbaren, nach meiner Sicht. Und so ist also durchaus Fröhlichkeit möglich, aber Tanzen hat seinen Platz im Neuen Testament, auch nicht im Gottesdienst. Denn da heißt es, man soll Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten und nicht durch Tanz und Gehüpfe. Also da habe ich im Neuen Testament keine Stelle gefunden. Und der einzige Tanz, der da vorkommt in den Evangelien, wer weiß, welcher das ist, die Tochter der Herodias. Und dieser Tanz kostet das Haupt Johannes des Täufers. Ja, dann die Massenmedien. Ich denke, er muss auch jeder prüfen, wie weit er damit umgehen kann. Man sagt immer, jeder Fernseher hat einen Knopf zum Ausschalten. Aber prüft sich mal jeder selber, wer hat wirklich die Disziplin, immer rechtzeitig auszuschalten, bevor die schlüpfrigen Witze kommen und die unanständigen Sendungen, die okkulten Dinge und alles dieses. Man hat festgestellt, dass also der Bildschirm eine hypnotische Wirkung hat. Schnell ablaufende Bilder, das wirkt auf das Unterbewusstsein, man kann gar nicht die Informationen verarbeiten und der Mensch wird überflutet mit Reizen und diese Bilder kriegt man auch oft nur ganz schwer noch aus dem Kopf, vor allem unanständige Bilder oder irgendwelche belastenden Horrorbilder und all solche Dinge. Die Frage ist, ob man sich das antut. Ich will es jetzt nicht pauschal verteufeln, manche wollen auch Informationen visuell haben in den Nachrichten, allerdings ich selber sage einfach so als persönliches Zeugnis, ich habe seit 30 Jahren keinen Fernseher mehr. Als Kind war ich so fernsehsüchtig, dass der Arzt mir es verboten hat, wegen der Augen schon. Meine Augen haben sich dann zunehmend gebessert, als ich es abgeschafft hatte. Aber vor allem will ich mich nicht dauernd der Überflutung mit Reizen aussetzen. Das stiehlt Zeit und stiehlt auch Zeit für den Herrn, ja, und auch Kraft für den Herrn, wenn man die Welt zu sehr ins Haus lässt. Aber ich mache jetzt hier kein Gesetz draus. Jeder möge selber prüfen, was hier sein Weg ist. Beim Internet ist es sicher schwieriger, weil viele auch beruflich damit arbeiten müssen. Und es ist auch vielseitiger. Man kann hier gezielter auswählen, was man für Informationen holt. Man kann es zum Guten nutzen, auch missionarisch. Deshalb habe ich auch eine Homepage drauf. www.l-gassmann.de. Ja, war eine kleine Werbung am Rande. Aber ich empfehle es nicht, wenn jemand es nicht unbedingt braucht, weil es hat sehr viele Gefahren, das wissen wir. Und wir sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man kann sehr schnell auf Seiten kommen, die einen gefangen nehmen können, die einen vom Evangelium ablenken können. Und es hat ein Bruder gesagt, mein Filter ist der Heilige Geist. Ja, ich gehe schon gar nicht auf diese Seiten. Aber wer nicht diese Disziplin hat, kann sich zusätzlich schützen durch ein Filterprogramm. Zum Beispiel bei T-Online lässt sich das kostenlos herunterladen und bietet einen sehr guten Schutz gegen unerwünschte Seiten. Die Musikfrage ist auch so ein Thema. Da gibt es ja ein Standardwerk, ein dickes Buch von Professor Adolf Kraul, was ich jedem empfehle. Rock, Pop und Technomusik und ihre Wirkungen. Ich habe das selber lektoriert, ich kenne es deshalb sehr gut. Und der bringt wirklich auf den Punkt, welche Wirkungen auch gerade Rock- und Technomusik haben können. Sie wirken sehr stark auf das Körperliche, das Geistige. Geistliche wird ausgeblendet weitgehend. Und wenn der Körper überbetont wird und stimuliert, dann hat es nicht diese geistliche Wirkung, auch wenn man geistliche Texte drauf macht, sondern sehr starke Körperwirkungen. Und das steht der geistlichen Wirkung bzw. der Wirkung des Heiligen Geistes im Weg. Kann nicht wirklich die Botschaft ermittelt werden, wo der Rhythmus dominiert. Sondern geistliche Lieder brauchen auch geistliche Transportmittel und nicht Elemente, die aus den afrikanischen Stammestänzen genommen sind, also diese dauernden Trommelrhythmen in monotonem, maschinengesteuertem Rhythmus. Und auch nicht psychedelische Trance-Musik, die aus dem Hinduismus kommt. Das hat Kraul auf über 500 Seiten sehr gut nachgewiesen. Ich kann darauf hinweisen. Aber viele sagen halt, Musik ist neutral, die Botschaft macht's. Da möchte ich allerdings doch widersprechen und sagen, Musik hat eine Eigenwirkung. Das hat man vorhin gesehen, es kann die Seele erheben. Es kann aber auch gegen das Geistig-Seelische wirken, durch einen dauernden, erschlagenden Lärm und Rhythmus zum Beispiel. Und wie ist es bei Evangelisationsmethoden? Sie sollten der Botschaft angemessen sein. Ich kann nicht vom Kreuz Jesu reden und daraus eine Unterhaltungsveranstaltung machen. Das ist widersprüchlich. Wenn man also hier lockere Witze bringt bei einer Evangelisation am laufenden Band, kann schon mal auch fröhlich sein, aber wenn da dauernd lockere Witze und ähnliche Dinge ablaufen und dann soll der Mensch zum Gekreuzigten kommen, ist das ein Widerspruch in sich selber. Genauso durch gotteslästerliche Bibelverfälschungen kann sich keiner zum wirklichen biblischen Herrn Jesus bekehren. Beispiel Bibel in gerechter Sprache, Volksbibel und ähnliches. Das ist eine Karikatur Gottes, die da gezeichnet wird, aber nicht der wirkliche heilige Gott. Denn der Herr Jesus hätte nie schmutzige Gossenausdrücke in den Mund genommen, was in solchen Bibeln sich am laufenden Band findet. Also das sind meines Erachtens dann auch nicht unbedingt Zwischendinge, sondern auch schon gefährliche Verführungen, die damit verbunden sind. Das waren einige Beispiele, man könnte weitere hinzufügen. Und wir merken, dass es gar nicht immer so einfach ist. Der eine sieht es so mehr als belanglos und der andere sieht da schon ernste Gefahren. Und deshalb sind diese Themen auch so viel diskutiert in Gemeinden. Nun, es gibt zwei Extreme bezüglich wirklicher Zwischendinge. Und ein Zwischending würde ich zum Beispiel jetzt sagen, Beispiel, es gibt gewisse Richtungen, die sagen, man darf keinen Ehering tragen, weil das auch Schmuck sei. Es steht bei einer Gemeinderichtung sogar in ihrer Gemeinderegel. Ja, wenn man da hingeht, dann muss man vorher Ehering ausziehen, sonst fällt man unangenehm auf. Ich habe aber den lieben Geschwistern gesagt, wisst ihr, was ihr da macht? Ihr nehmt den Ehepartnern den Schutz weg. Ja? Man sieht nicht mehr, dass diese Männer oder Frauen verheiratet sind. Und das ist an sich eine gefährliche Sache. Also das ist zum Beispiel auch ein Zwischending, kann man sagen, aber es geht in die falsche Richtung, nach meiner Einschätzung. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Also es gibt zwei Extreme, eine übertriebene Gesetzlichkeit in diesen Zwischenfragen und auch eine übertriebene Zügellosigkeit, dass man sagt, ich stehe über allem, ich kann alles machen, ich kann in jeden Kinofilm, in jeden Tanzboden, macht mir alles nichts aus, innerlich bin ich ja Christ. Ja. Und das ist genau das, wovor der Apostel Paulus hier warnt. Wenn dich dann jemand auf dem Tanzboden sieht, so wie im alten Leben, dann sagt er, naja, wenn der da jetzt in die Disco geht wieder und alles, und der ist ja auch, kann ich auch gehen. Und der kommt vielleicht nicht gleich zu Fall. Kann sein, dass der innerlich vielleicht noch feststeht, aber der andere, der ungefestigter ist, der kippt sofort weg. Versteht ihr? Das ist das, was in 1. Korinther 8 gemeint ist. Aber ich bin überzeugt, auch der sich für so stark hält, der sehe zu, dass er nicht falle. Wir werden dazu noch hören die nächsten Tage. Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Ja, jetzt haben wir natürlich die Situation heutzutage, dass diese Richtung, das zweite Extrem der Zügellosigkeit heute sehr zunimmt in verschiedenen Gemeinden. Die übertriebene Gesetzlichkeit auch als Gegenpendel bei anderen. Aber diese Zügellosigkeit nimmt massiver zu. Ich habe ein Beispiel erlebt, das möchte ich hier erwähnen. Ich wollte mal einen bekannten Evangelisten wieder hören nach vielen Jahren. Ich hatte den schon lange nicht mehr gehört. Da war mal in Pforzheim in der Gemeinde eingeladen. Und dann hatte man da ein Vorprogramm gemacht. Das Vorprogramm ist ja oft schon ein Problem heute geworden. Und das war tatsächlich so, dass ich dachte, ich bin jetzt in der Disco. Da hatte man eine Band geholt, die ganz lauter gebrüllt hat. Man hat kaum was verstanden. Die Musik sehr extrem laut. Und dann Flickerlicht, Scheinwerfer, und dann haben sie angefangen zu tanzen. Und wo sie angefangen haben zu tanzen, bin ich dann gegangen. Hab den Evangelisten gar nicht mehr gehört. Wollte ich dann auch nicht mehr hören. Gedacht, was kann denn da jetzt noch kommen, Geistliches, wenn das so fleischlich schon anfängt. Ich stehe über allem. Ich kann alles mitmachen. Ich kann die Welten, die Gemeinde holen. Keine Grenzen mehr. Ich denke, die Gefahr ist noch größer als bei der Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit birgt die Gefahr, dass der Mensch sich durch selbst auferlegte Zusatzwerke das Heil verdienen will oder etwas Besseres sein will. Und die Gesetzlosigkeit birgt die Gefahr, dass man sich von der Welt nicht mehr unterscheidet und im Grunde schon wieder weltlich und fleischlich geworden ist, ohne es zunächst zu merken. Ja, das sind die zwei Gefahren. Man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Also der eine will sich das Heil noch zusätzlich ausstaffieren durch Zusatztraditionen und Werke und was auch immer. Und der andere nimmt alles auf die leichte Schulter und ist innerlich schon weggekippt, äußerlich sowieso, oder droht in der Gefahr zu kippen. Ja, ich möchte noch zitieren, auch aus Römer 14, komm langsam zum Ende, ja, nicht so schnell, aber Römer 14, ist ja eine Parallelstelle dazu, das ganze Kapitel. Ich lese aber nur die letzten Verse. Da geht es auch um die Frage von den Schwachen und Starken im Glauben. Und da heißt es am Schluss, ab Vers 14, Römer 14, ab Vers 14, ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst, nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt ist, also traurig ist, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Warum habe ich das gelesen? Hier ist eine ganz klare Regel in Zweifelsdingen, wenn man Zweifel hat über Dinge, ob das jetzt mit Gottes Wort vereinbar ist oder nicht. Hier steht ganz klar, wer aber dabei zweifelt und dennoch ist, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wenn du also zweifelst, soll ich jetzt das tun oder lieber nicht tun? Bin ich damit noch auf dem schmalen Weg oder rutsche ich schon auf dem breiten Weg? Dann gilt ganz klar, wenn du zweifelst, dann tue es nicht. Und dann, das heißt nicht, dann tue es, sondern dann tue es nicht. Das ist eine einfache Regel. Wenn ich also jetzt mich frage, mein Beispiel, da läuft jetzt ein Kinofilm, aber ich weiß nicht, ob der so christlich ist, da kommen vielleicht so ein paar Szenen vor, soll ich jetzt da rein oder nicht? Wenn man schon diese Zweifel hat, dann tue es nicht. Schlicht und einfach, brauchst du ja nicht dahin gehen. Ja. Tu dir das nicht an. Es befleckt dein Gewissen und auch das Gewissen deines Bruders, deiner Schwester, die sehen, dass du da hineingehst. Ist mir selber auch schon mal so gegangen. Ich habe mal früher als Kind Comics gelesen über Spider-Man, also Spinnenmann und so. Ist jetzt nicht so, ist nichts Okkultes und so dabei, aber so ein Superheld mit solchen Kräften. Und dann war ich mal ins Kino gegangen, war ich schon Christ. Und dann saßen wir neben mir zwei andere Christen, die ich kannte. Haben uns da getroffen, ja. Es war etwas peinlich. Und dann, ach, du gehst da auch hin und so. Ich sage, ja, ich stehe da drüber, mich ficht das jetzt nicht an. Kommt das halt nicht vom Glauben weg, ja. Aber dann habe ich gemerkt, wie die neben mir reden, so über die Gesetzlichen und die Frommen und so. Und ich gedacht, naja, diesen Spott hätte ich jetzt nicht da hören müssen. Aber so ist es. Das war sicherlich ein Anstoß. Ich hätte auch jetzt die Freiheit, da mal reinzugehen, aber es bringt ja auch nichts fürs Leben oder für den Glauben. Und wenn meine Kinder jetzt, wenn ich da reinginge, würde ich auch sagen, dann gehen wir auch rein. Und denen wird es vielleicht zum Anstoß. Ja, was ist das, der klettert da an den Häusern rum, hat super Kräfte. Ist das jetzt auch ein Erlöser? Ja, dann können plötzlich Sachen kommen, die man sich gar nicht vorstellt, weil die das nicht unterscheiden können, dass das Fantasie ist. Okay, das war jetzt nur mal ein Beispiel. Ich stelle mich ja auch nicht über andere, sondern bin da genauso anfechtbar. Nur, wichtig ist, dass die Freiheit, die wir vielleicht haben in gewissen Dingen, dass das für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Und da, wo es natürlich Sünde ist, wo es ganz klar Sünde ist, damit sollen wir nichts zu tun haben. Wenn ich jetzt in einen Film gehen würde, der eindeutig okkult oder unzüchtig oder sowas ist, dann wäre es ganz klar Sünde. Ich denke, das steht hoffentlich außer Diskussion, dass wir in sowas nicht hineingehen. Ja, ich möchte zum Schluss, jetzt komme ich wirklich zum Schluss, noch ein Zitat bringen, was mir auch sehr geholfen hat in der Auslegung von John MacArthur zum 1. Korintherbrief. Er gibt noch mal einige Prinzipien an die Hand in seinem Kommentar auf Seite 218, wie wir mit zweifelhaften Dingen umgehen können, wie wir das prüfen können für uns und auch im Angesicht Gottes. Das erste ist, überflüssig oder nicht. Er schreibt, überflüssig. Ist die Aktivität oder Gewohnheit notwendig oder handelt es sich um ein Extra, das nicht wirklich wichtig ist? Ist es vielleicht nur lähmender Ballast, den wir bereitwillig von uns werfen sollten? Diese Angewohnheit, ja, die uns schadet und andere anficht. Das nächste, zweckmäßig. Alles ist mir erlaubt, schreibt Paulus, aber nicht alles ist nützlich oder zweckmäßig. 1. Korinther 6, Vers 12. Ist das, was ich tun möchte, hilfreich und nützlich? Oder schadet es? Dann, nächstes Kriterium, nacheifern. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. 1. Johannes 2, Vers 6. Wenn wir das tun, was Christus getan hätte, ist diese Sache nicht nur erlaubt, sondern auch gut und richtig. Soweit MacArthur, ich ergänze, es gibt ja heute diese Bewegung unter Jugendlichen mit diesem Armband WWJD. Wer weiß, was das heißt? WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ja, frag dich, wenn du irgendwas zu tun im Begriff bist, würde Jesus das auch tun? Würde Jesus dort auch hingehen? Macht das dem Herrn Jesus Freude? Kann ich das mit frohem Gewissen tun oder nicht? Das nächste, Vorbild, schreibt MacArthur, Vorbild. Handeln wir vorbildlich? Können andere Gläubige unserem Beispiel folgen, auch schwächere Geschwister? Wenn wir Christus nachahmen, dienen wir anderen als Vorbild, die wiederum uns nachahmen können. 1. Timotheus 4, Vers 12. Noch drei Punkte. Evangelisation. Nützt es oder schadet es meinem Zeugnis? Werden Ungläubige zu Christus gezogen oder abgeschreckt? Wird es mir helfen, in Weisheit denen gegenüber zu wandeln, die außerhalb der Gemeinde sind? Kolosser 4, Vers 5. Also die Frage, ob es der Evangelisation dient, was ich da tue, oder ob es kontraproduktiv ist. Dann Auferbauung. Werde ich auferbaut und wachse ich als Christ? Werde ich geistlich reifer? Fragezeichen. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. 1. Korinther 10, Vers 23. Und der letzte Punkt. Verherrlichung. Wird der Herr in dem, was ich tue, geehrt und verherrlicht? Gottes Herrlichkeit und Verherrlichung sollte das Ziel von all dem sein, was wir tun. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. Das sollte unser oberster Beweggrund sein, wenn wir etwas tun. Und es sollte auch der oberste Beweggrund sein, wenn wir eine Eigenschaft oder schlechte Angewohnheit oder sündige Angewohnheit ablegen, die dem Herrn Schande macht und die andere Menschen geistlich anfechten könnte. Ich habe euch jetzt und auch mir einiges zugemutet an Dingen, die, wie gesagt, viel diskutiert sind. Wir können gerne noch weiterreden. Aber ich hoffe, es waren vielleicht manche Anregungen darunter, auch über das eigene Leben nachzudenken, den Herrn auch um Kraft zu bitten, ungute Dinge abzulegen und ihm ungeteilten Herzens zu dienen. Möge der Herr uns dazu gnädig sein. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Vorbild bist in allem, dass du rein und heilig auf dieser Erde gewandelt hast und dass du zum Vater aufgefahren bist in den Himmel. Und du wirst einmal unser Leben beurteilen. Und wir bitten dich, Herr, schenk, dass wir nicht zum Anstoß werden für unsere Brüder und Schwestern. Vergib auch mir, wo ich das nicht immer recht gemacht habe. Und hilf jedem von uns. Hilf uns auch da, wo Bindungen sind, an ungute Dinge frei zu werden, durch deine Kraft, durch deinen Geist. Ja, stärke jeden Einzelnen von uns und schenke uns die Freude, dir nachzufolgen und mit ungeteiltem Herzen zu dienen. Ja, Herr, sei du uns gnädig. Wir danken dich, dir und loben deinen heiligen Namen und danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Lass uns dich wieder lieben und auch unseren Nächsten. Amen.